Franz von Assisi. Geh und bau meine Kirche wieder auf. Das ist das Thema der heutigen Spiritualitätssendung am Festtag, Gedenktag des heiligen Franziskus. Ein wahrer Gigant der Heiligkeit, wie ihn Papst Benedikt auch bezeichnete, und der zahllose Menschen jeden Alters und jeder Religion begeistert. Ich freue mich auf die vor uns liegende Stunde. Mein Name ist Claudia Silberhorn und ich heiße Sie jetzt alle ganz herzlich willkommen. Wer könnte nicht besser geeignet sein für solch eine Sendung, wenn nicht ein Franziskaner selbst? Pater Paulus Maria Tautz, grüßt Sie Gott und danke schön, dass Sie uns diesen Heiligen heute, der ja auch mit Ihr Ordensgründer ist, näher bringen.
Ja, grüß Gott.
Sie gehören selbst dem Orden der Franziskaner der Erneuerung an, der aus über 100 Mönchen besteht und sein Leben auf folgenden Grundlagen und Zielsetzungen aufbaut. Leben in Brüderlichkeit, Leben mit Gebet und Leben im Dienst aneinander. Sie setzen sich für menschliche Würde und die Erneuerung von Kirche und Gesellschaft ein. Sie leben einfach und verzichten auf Luxus. Gelebt wird nach dem Motto No money, no honey, one boss. Kein Geld, nix Süßes, ein Chef. Um radikal nach dem Evangelium und so treu wie möglich nach der Regel ihres Gründers zu leben, um den es jetzt auch in unserer Sendung heute an seinem Gedenktag, den 4. Oktober, gehen soll. Ja, in diesen kurzen Sätzen lässt sich ablesen, dass die Worte Jesu, die Botschaft des Gekreuzigten in der Kapelle von San Damiano an Franziskus, nämlich Franziskus, geh hin und stelle mein Haus wieder her, das, was du siehst, ganz verfallen ist. Dass dieser Satz bis in unsere heutige Zeit hineinreicht und Menschen wie Sie, Pater Paulus, motivieren, oder?
Ja, also zuerst muss ich ein bisschen korrigieren. Wir sind keine Mönche, wir sind Brüder, da legen auch die Franziskaner großen Wert drauf, dass wir eben keine Mönche sind. Und da gibt es einen Unterschied. Was ist der Unterschied zwischen Mönch und Franziskanerbruder? Dieses englische Wort Friar ist eigentlich so übersetzt mit Frater. Das ist ein spezieller Name für Brüder. Und das heißt eigentlich quasi so, die Benediktiner, das sind richtige Mönche und ihre Welt ist das Kloster. Und für uns ist die Welt das Kloster. Also es ist ein feiner Unterschied. Und wir sind eben solche Stadtmönche, kann man schon sagen. So, ja. Ja, und das Wort Erneuerung ist natürlich schon ein bisschen arrogant, kann man schon fast sagen. Also es soll ein Programm sein. Und es geht eben eigentlich um eine Erinnerung, dass wir uns ständig erneuern müssen. Und vor allen Dingen auch nicht irgendwas Altes aufwärmen, sondern ganz neu hinhören, wie der heilige Franziskus gesagt hat zu seinen Brüdern vor seinem Tod. Ich habe das meine getan, ihr müsst hinhören, was Gott von euch möchte, dass ihr tun sollt. So, und das ist immer wieder eine Herausforderung, eine Aufgabe, da genau hinhören, was Gott jetzt möchte. Ja? Mhm. Wie möchte er das übersetzen? Und manchmal spricht der heilige Geist auch durch Fakten. Also einfach, was geht, das geht.
Mhm. Ja, für den heiligen Franziskus beginnt ja Reform und Erneuerung der Kirche eben zuerst bei sich selbst. Und er hat ja auch sein eigenes Leben von Grund auf verändert. Er hat die Kirche geliebt, weil sie Christus in der Welt darstellt und ja für uns alle heilsnotwendig ist. Der heilige Franz von Assisi hat wahrscheinlich nie auch nur den Gedanken gehabt, ein Reformer der Kirche zu sein. Wahrscheinlich ist er unbewusst ein Erneuerer gewesen. Und Franziskus machte zu seiner Zeit das, was auch das Zweite Vatikanische Konzil beabsichtigte, mit dem Motto eben die Türen öffnen, die Isolierung der Kirche aufbrechen und sie wieder in Kontakt mit den Menschen zu bringen. Franziskus begreift noch mehr eben dieses Bau meine Kirche auf. Der Ruf gilt ja nicht nur seiner eigenen, seiner persönlichen Bekehrung und bleibt somit nicht nur eine private Sache, sondern wird ein Auftrag für alle in der Kirche. So kann man eben sehen, dass Christsein nicht rein privat ist, sondern man ist Christ immer auch für andere. Und jeder Getaufte hat eine unmittelbare Verantwortung für die Kirche. Ja, viele Menschen, auch engagierten Katholiken heute, fallen allzu leicht die Fehler der Kirche ein. Sie sehen ihre Schattenseiten und registrieren sie ganz genau. Aber nur mit überlangem Finger auf die Fehler zeigen, das genügt eben nicht. Franz von Assisi sei, so der französische Kardinal Yves Congar, das klarste Beispiel für eine Reform der Kirche durch eigene Heiligkeit. Was uns dieses Eingreifen und die Worte Jesu in das Leben des heiligen Franziskus zu sagen haben, das hören wir jetzt von Ihnen, Pater Paulus.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist ein besonderer Tag für uns, für mich, Franziskaner, für die ganze Kirche, ist ja auch gestern Tag der Deutschen Einheit gewesen, und es ist bestimmt auch kein Zufall, dass das genau auf diesen Tag gelegt worden ist. Gibt nie Zufälle. Und vielleicht auch so ein bisschen als Patron der Einheit, der Versöhnung, der Einfachheit, der Verlangsamung, alle die wichtigen Dinge, die uns vielleicht auch ein bisschen verloren gegangen sind. Aber wir müssen eben wirklich auch auf Franziskus schauen. Er hat ganz oft gesagt, schaut auf mich, ich bin die Regel. Viele Brüder haben gesagt, schreibt doch mal was auf, wie die anderen Ordensgründer, ganz viel möglichst, dass wir ganz viel von dir haben. Und er hat gesagt, schaut einfach auf mich, auf mein Vorbild. Und er hat auf Christus geschaut. So, und wir müssen jetzt mal zurückgehen zu diesem San Damiano-Kreuz. Viele kennen ja dieses San Damiano-Kloster am Fuße von Assisi und was so malerisch gelegen ist. Und das auch, das sogenannte San Damiano-Kreuz beinhaltete, was jetzt bei den Klarissen oben, Santa Clara steht, hängt, besser gesagt. Und es hat eben zum Franziskus gesprochen, aber nicht einfach sofort, einfach so, bla bla bla, will ich mal sagen, sondern nach einer langen Vorbereitungszeit. Er musste erstmal, die Historiker vermuten, 5, 6, 7 Jahre beten, wenn er überhaupt dort angekommen ist. Und dieses Gebet, das er gesprochen hat, hat er nochmal wiederholt, deswegen wissen wir es im Testament. Höchster glorreicher Gott, erleuchte die Finsternis meines Herzens und schenke mir rechten Glauben, gefestigte Hoffnung und vollendete Liebe. Gib mir, Herr, das rechte Empfinden und Erkennen, damit ich deinen heiligen und wahrhaften Auftrag erfülle, den du mir in Wahrheit gegeben hast. Dieses Gebet hat er, wie schon gesagt, jahrelang gebetet, und dann hörte die Stimme höchstwahrscheinlich im Januar 1206, Franziskus, geh hin und bau meine Kirche wieder auf, das, wie du siehst, ganz zerfallen ist. Also er geht erstmal von dem Kirchengebäude aus, er erschrickt erstmal, und es ist interessant, dass Jesus auch den Franziskus so wirklich irgendwie am Schopf verpasst. Er packt, ja, geh hin und baue auf. Ist ein bisschen eine männliche Sache. Ich tue manchmal so Männerkurse geben. Und wir Männer zeigen ganz oft unsere Liebe, unsere Sympathie durch Action, also durch Taten. Und das genau nimmt Jesus auf. Franziskus, geh hin, mach dich auf und baue meine Kirche wieder auf. Und das macht er auch. Er sieht das Problem und er sammelt Steine ein in der ganzen Stadt von Assisi, und die nennen ihn Pazzo, den Verrückten. Dann bettelt er um Essen auch. Und wir merken einfach, er hat dort sein Lebensideal, seine Lebensform, seinen Lebensstil eingeübt. Er musste erst mal ein bisschen üben. Und dann macht er sich eben auf den Weg, noch andere Kirchen aufzubauen. Ungefähr 2 andere Kirchen baut er noch auf. Und man muss auch sagen, das sind ja auch handgreifliche Dinge. Also er muss da wirklich zupacken, paar Muskeln haben und paar Wege zurücklegen. Das war auch eine Vorbereitung auf später, wo er dann dieser Wanderprediger wird. In dieser Zeit kommen auch die ersten Brüder zu ihm, und sie nennen sich die Büßer von Assisi. Das ist auch ganz interessant, dass sie nicht sagen, wir sind die Brüder von Assisi oder die Männer von Assisi oder so, sondern eben die Büßer. Sie merken einfach, ne, wir müssen uns bücken, wir müssen demütig werden, damit wir richtig hinhören können, damit wir den Auftrag Christi richtig erfüllen können. 12.009 machen sich 12 von diesen Büßern von Assisi nach Rom gibt es auch diese berühmte Plastik, wo sie auf die Vatikankirche schauen. Und Papst Innozenz III., ein ganz mächtiger Papst damals, nimmt sie auf und sie legen ja ihre Regel dar, was einfach irgendwie mündliches wahrscheinlich nur gesagt worden ist oder mit ein paar Stichworten aufgeschrieben wurde, und er nimmt es überhaupt nicht ernst. Also er schmeißt es erstmal raus, so ist die Legende. Also, und er hat einen Traum, er träumt von einem kleinen Mönch, also Bruder dieser Franziskus ist wahrscheinlich, den er im Traum erkennt, der die Laterankirche auf seinen Schultern trägt und abstützt, weil er eben kaum schlafen kann aus Sorge um diese Kirche Gottes, die eben in diesen Machtverstrickungen mit drinne hängt. Also das wäre jetzt zu viel, das zu sagen, aber er hat eben da ziemlich die Zügel angezogen, der Innozenz III., ist dadurch auch sehr, sehr ein mächtiger Papst geworden, hat natürlich auch viel Ordnung reingebracht, die notwendig war. Und am nächsten Tag lädt er sie wieder ein, was eigentlich an Wunder grenzt, und er sieht in diesen Brüdern, diesen Büßern von Assisi eigentlich die Lösung. Wir müssen wieder einfacher werden, wir müssen authentischer werden, wir müssen echte Nachfolger Jesu werden. So, und er gibt ihnen erstmal mündlich die Bestätigung der Regel, auch die Tonsur, das heißt eben auch, sie werden Kleriker, sie können predigen, sie unterwerfen sich auch ein bisschen der Disziplin der Kirche. Die Franziskaner sind die ersten mit den Dominikanern, die das Brevier, das kleine Stundenbuch, was in Rom herausgegeben wurde, entwickelt wurde, das weltweit verbreiten, also in damalige Welt. Und das war natürlich eine wichtige Sache, eine Einheit der Kleriker. Wir beten die ein und dieselben Gebete. Das war damals noch nicht ganz normal. Die Franziskaner haben das getan in Treue zur Kirche. Sie wollten das zeigen, wir sind ganz mit der Kirche, in der Kirche. So, und bald bemerken sie, dass es eigentlich um die lebendigen Steine geht, die Seelen, die sie aufbauen sollen. Und dass dieser Leib Christi, die Kirche, ist auch der Leib Christi, aber eben es gibt diesen lebendigen Leib Christi. Und im Mittelalter war das eine Einheit, das können wir uns gar nicht richtig mehr vorstellen. Heutzutage, würde ich mal sagen, klatschen wir irgendwie eine Kirche hin. Das ist ein bisschen salopp gesagt manchmal. Also die Neubauten, da wird eben viel Beton und Stahl verarbeitet oder so. Und manchmal denkt man, was ist denn das für ein Ding, für ein Bunker. Wir hatten sich ja ausgetobt. Aber damals war das wirklich eine heilige Sache. Das Gebäude Gottes war so heilig, dass ich sogar in Halberstadt, habe ich das in der Franziskanerkirche gesehen, da haben sie so ein Loch hinterm Altar gehabt, Hochaltar. Und dann ist der Priester, hat zuerst quasi von dem Blut Christi getrunken, und dann ist er mit dem Kelch hinter den Altar gelaufen und hat in dieses Loch das Blut Christi reingeschüttet, was da noch übrig war. Um diese Einheit darzustellen, das ist der Leib Christi, das Blut Christi. Und das, selbst das Gebäude bekommt einen Schluck ab. So hatte das, so haben die das gesehen. So, heute würden wir, die würden exkommuniziert werden, ja. Also, aber die haben so eine Einheit gesehen zwischen Kirche, Kirchengebäude und Leib Christi und ich natürlich mittendrin als Priester. So ist interessant, und es da gab es für mich ein großes Aha-Erlebnis. Ne? So, die Kirche, wirklich auch das Gebäude ist heilig. Einfach irgendwie plattwalzen, leerstellen, verkommen lassen, das geht nicht. Und Franziskus fängt an, Kirchen sauber zu machen, wertvolle Gegenstände zu sammeln. Eine Bibel, die war damals ein Vermögen wert, hat gesagt, die sollen alle eine Bibel haben. Und dann eben auch wertvolle Gewänder und die Kirchen säubern. Und er folgt so intensiv und authentisch Jesus nach. Er spielt regelrecht nach. Der Spielmann Gottes wird er genannt, der auch, ja, praktisch die Geige nachmacht, die auch in französischer Sprache seiner Mutter Lieder singt, der tanzt, der weint, der die Nächte durchmacht, der immer froh genannt wird, weil er eben einfach so ein Sonnengemüt hat, aber das ist nur eine Seite von ihm, der einfach ganz neues Leben in die Kirche reinbringt. Er spielt Jesus nach. Und er wird dann sogar der zweite Christus genannt, alter Christus, der der neue Christus, der ist eigentlich vom Lateinischen der alternative Christus. Ja, deswegen alter Christus, der zweite, die zweite Lösung. Also, und wird eine Ikone Christi. Jeder Priester ist ja eine Ikone Christi, aber Franziskus, der sich nur als Diakon weihen lässt, höchstwahrscheinlich aus Ehrfurcht vor der Eucharistie und einem schlechten Gewissen, weil er auch an Kriegen teilgenommen hat, höchstwahrscheinlich auch Menschen umgebracht hat, lässt er sich nicht weihen und bleibt Diakon. So kann er eben predigen, aber eben nicht die heilige Messe feiern, die er unheimlich verehrt. Er hat eine unheimliche eucharistische Verehrung und Ehrfurcht, der heilige Franziskus. So, und in dieser Weise beginnt er die Kirche zu erneuern, indem er überhaupt die Kirche ernst nimmt. Und was ist die Kirche? Ist der Leib Christi. Und der Leib Christi ist nicht irgendwie ein Gebäude nur, was er eben merkt, oder die Leute, die Seelen, ist vor allen Dingen eben auch Christus, die Sakramente, das heilige Wort Gottes, ja, Jesus selbst als Person. So, und den möchte er kennenlernen. Und das ist die Revolution. Er lernt Jesus kennen, er ist auch natürlich auch in dieser Tradition vom heiligen Bernhard von Clairvaux, der letzte große Kirchenvater genannt wird. Und der ist natürlich ganz frisch in seiner Erinnerung noch drin. Ist ja auch ein Franzose gewesen, also da verbindet sich was, Franziskus, die französische Mutter und der Bernhard von Clairvaux. Also sie hat bestimmt davon erzählt. Jedenfalls entdeckt er in der Nähe Christi die Sakramente, die Heilige Schrift, Anbetung. Also die Franziskaner, die Heilige Klara vorneweg, haben ja die Anbetung, eucharistische Anbetung, in die Kirche gebracht. Da waren bestimmt noch einige eher, aber erstmal im großen Stil. So, und dann eben auch die Brüderlichkeit, die Gemeinschaft. Wir sind alles Brüder, egal Adlige, Bürgertum, Bauern, Leibeigene, wie es damals diese Riesenunterschiede gab, alle sind Brüder. Das waren quasi kleine Revolutionen, die da durchgeführt worden sind. Und er ist mittendrin, aber eben in dieser Demut, in dieser Freude, in diesem Hinhören, in dieser Christusähnlichkeit. Und da muss man wirklich sagen, was erneuert die Kirche, was baut die Kirche auf? Die Nähe Christus. Christus ist das Haupt der Kirche. Wir müssen uns wirklich ans Haupt der Kirche halten. Und das ist Christus selbst. So, und ich habe das mal gehört vor Jahren, sagt ein Priester zu mir, Sinn und Zweck der Kirche ist die Verherrlichung Gottes. Und das vergessen wir manchmal. Alles wichtig, Caritas und Pfarrheim und Pfarrjugend und Kolping und was es alles gibt. Aber die Verherrlichung Gottes, das ist wirklich die Anbetung Gottes, die Verehrung Gottes ist das Allerwichtigste. Die Kirchen, die mit ihren Türmen wie mit dem großen Zeigefinger nach oben zeigen. Und dann eben auch der zweite Sinn und Zweck der Kirche, die Erinnerung an Jesus. Jesus nicht vergessen. Tu dies in Memory of Me, ich rede schon Englisch jetzt, weil ich jetzt erst in Irland war. Tu das zu meinem Gedächtnis. Also ihr müsst an mich denken. Also, und deswegen auch die tägliche Messfeier. Wir wollen Jesus jeden Tag begegnen, jeden Tag neu entdecken. So, und unser Ordensgründer, wir sind ja eine kleine Reformgruppe von Kapuzinern, waren 8 Kapuziner, die in dem heiligen Jahr 1987 diese Reform angefangen haben und sie haben sich Franziskaner der Erneuerung genannt. Und ist schon ein bisschen anmaßend, ne? Wir sind die Erneuerung, ne? Sondern eben eher als Ziel. Wir müssen uns erneuern, wir müssen auf dem Weg bleiben, wir müssen frisch bleiben, flexibel, hinhören. Also reformfähig, ja. Und der hat mal einen wichtigen Spruch gesagt, der hat gesagt, Reform ohne Bekehrung ist nicht nur falsch, sondern auch gefährlich. Und jeder spricht ja von Reformen. Wir müssen das reformieren, wir müssen Geld reformieren, wir müssen das reformieren. Aber eigentlich ist es nur eine kosmetische Sache, ja, von außen. Wir müssen eigentlich von der Bekehrung sprechen. Jetzt können wir uns mal vorstellen, das EU-Parlament beschließt die Bekehrung Europas. Das wäre mal was Neues, ne? Sie sagen, okay, wir beschließen jetzt, wir müssen uns alle bekehren. So, und das heißt eben auch wirklich zu Christus hin, wir müssen in die Nähe Christi kommen. Wir müssen eigentlich Jünger Christi werden. So, und eine Reform ist quasi ein bisschen, wie soll ich denn sagen, eine Richtung ändern, aber eben nur ein bisschen korrigieren. Und das kann eben auch manchmal Lebenslügen zementieren. So, und das ist die große Gefahr. Und Lumen Gentium, wir haben ja schon darüber gesprochen, vom Zweiten Vatikanischen Konzil, Kapitel 15 oder Artikel 15, ganz unten, da steht: Mutter Kirche ermahnt ihre Söhne, sich zu läutern und zu erneuern, damit das Zeichen Christi auf dem Antlitz der Kirche klarer aufstrahlt. Also, es ist ein toller Text. Also, wirklich diese Aufgabe der Verherrlichung Gottes, das Antlitz der Kirche klarer erstrahlen zu lassen, aber es braucht eben auch dann klare Lichter, klare Gesichter, klare Zeugen, die eben auch strahlen. Wir können niemanden zum Strahlen bringen, wenn wir selbst verdunkelt sind. So, und das hat Franziskus kapiert und er ist selbst zu diesem Licht geworden. Er selbst hat das selbst durchgemacht, auch die Aufs und Abs. Also so, er hat auch Krisen durchgemacht. Einige Historiker würden auch sagen, er war depressiv, also teilweise. Da wäre er ganz modern. Aber er hat sich einfach, er war so feinfühlig, er hat sich eingelassen, wirklich auch auf diese Begegnung mit Gott, auch das Dunkel, vielleicht auch die dunkle Nacht der Seele durchgemacht. Auf Laverna, wo er stigmatisiert worden ist, hat er furchtbare Momente auch durchgemacht, auch die Enttäuschung über die Gemeinschaft. Viele sagen, die Stigmata, die Wundmale waren die Brüder, also die falschen Brüder auch. So, ganz schön harte Worte. Und Papst Benedikt, der 16., gibt nochmal eins drauf. Er hat in dem Buch geschrieben, Kirchliche Existenz und existenzielle Theologie, Kapitel 7, durch den endzeitlichen Charakter der pilgernden Kirche und der Einheit mit der himmlischen Kirche wird die Erneuerungsbedürftigkeit der Kirche angesprochen. Also Papst Benedikt, noch als Kardinal Ratzinger, erinnert uns, dass wir eine pilgernde Kirche sind. Also wir sind auf dem Weg, eine demütige Kirche, eine endzeitliche Kirche auch, bleibt nicht alles. Und wir sind erneuerungsbedürftig im Hinblick auf die himmlische Kirche, die triumphierende Kirche. Also wir leben in dem schon und noch nicht im Himmel. Also das ist das berühmte theologische Kniffelwort, ja, dass wir eigentlich schon den Himmel hier auf Erden haben, aber doch noch nicht. Also wir sind noch auf dem Weg, wir sind pilgernd, wir sind fragend, das heißt ja auch Theologie, wir fragen nach Gott und wir müssen uns auf den Weg machen. Geh los, sagt Jesus, und baue auf. Also komm in die Gänge, Franziskus, hör mal auf mit Beten, ne? Und jetzt tu mal was, ne? So, und das hat er dann gemacht. Er ist immer wieder ins Gebet gegangen, ungefähr 150 Tage am Tag, im Jahr, war er in der Einsiedelei. Also Franziskus ist wirklich auch der ganz, ganz stark Betende. Er hat zweimal im Jahr 40 Tage lang gefastet. Also er hat wirklich alle diese Mittel benutzt, um wirklich hinhören zu können. Dann hat er weite Strecken zurückgelegt als Bußprediger und Wanderprediger. Er hat gemerkt, es braucht eine erneuerte Verkündigung. Wenn die Leute nicht von Jesus hören, können sie nicht an ihn glauben. Man kann nur ja an das glauben oder das nur lieben, was man kennt. So, man muss es erstmal kennenlernen, lieben lernen und dann folgen lernen. Und das hat Franziskus den Leuten klar gemacht. Er hat diese sogenannte Bußpredigt gehalten und da gibt es auch eine besondere Methode. Er fängt erstmal mit den Großtaten Gottes an. Schaut auf den Himmel, schaut auf die Blumen, schaut auf die Sonne, was uns Gott alles gibt. Und jetzt schaut mal auf euch, wie ihr reagiert. Undankbar. Ihr vergesst Gott. Ihr lebt in Sünde. Ja, so interessant. Dann hat er wieder die zurückgeholt. Ja, aber Gott streckt die Hände aus nach euch. Er liebt euch und jetzt kommt zurück. Und das war eben irgendwie mit seinen einfachen Worten, war das ganz erfolgreich. Er ist dann der Wanderprediger geworden, Antonius, der dann quasi auch in den Orden eingetreten ist, noch berühmter geworden als Franziskus, kann man sagen. Einige sagen sogar, warum ist Antonius beliebter? Antonius gibt alles, Franziskus nimmt alles. Wir wollen lieber jemanden haben, der uns alles gibt. So, und dann deswegen fallen ihm das Verlorene beim Antonius. So, und er läuft dann weite Strecken, er läuft sogar nach Ägypten, also besser gesagt, bis zum Hafen. Und dann er legt eben weite Strecken zurück, er holt auch so eine Augenkrankheit in der Wüste und er trifft den Sultan und Er möchte ihn zur Umkehr zu Christus gewinnen. Und er sagt zu ihm: Zünde ein Feuer an und ich springe in das Feuer, aber du musst Christ werden. Und das war dem Sultan zu gefährlich. Stell dir vor, das würde jetzt wirklich klappen, da wäre jetzt erstmal die Weltgeschichte anders gelaufen. Aber jedenfalls hat er praktisch das nicht gemacht, hat ihm aber die Erlaubnis gegeben, er und seine Brüder dürfen in Jerusalem wohnen. Das ging ja um Jerusalem damals, diese Kreuzzüge. Und Franziskus wollte Frieden stiften und vor allen Dingen eben auch den Sultan zu Christus gewinnen. Und seitdem, also ungefähr jetzt 800 Jahre, unglaublich, sind die Franziskaner im Heiligen Land. Und böse Zungen sagen, die Kreuzzüger oder die Kreuzritter, die wollten das Heilige Land mit Waffen erobern. Die Franziskaner erkaufen sich das, ja. Sie haben sich viele Ländereien erkauft. Ist natürlich eine friedliche Methode. Und darum geht es eben, dass man, das geht darauf zurück, dass es eben mit diesen Begegnungen mit dem Sultan, dass der Sultan so einen authentischen Christen gesehen hat. Er ist regelrecht, will ich mal sagen, in Achtung geraten vor den Christen durch Franziskus. Und er kommt zurück, auch sehr, sehr gebrochen und krank und empfängt dann die Stigmata, geht dann nochmal zum Papst und versucht dann praktisch Ordnung in den Orden reinzuholen, aber das wird jetzt noch ein bisschen zu viel. Aber es zeigt eben auch, es ist nicht alles glatt gelaufen. Also er musste auch kämpfen, er musste sich anlegen mit Brüdern. Das war für ihn ein riesengroßes Kreuz. Also diese Auseinanderklaffen der Bruderschaft. Die einen wollten in die Richtung gehen, die anderen in die. Antonius wollte studieren, da hat er nicht ganz verstanden, Franziskus und so weiter. Aber er gibt nach, er gibt auch die Leitung ab. Er wird ein demütiger Brüder, stirbt quasi auch in einer kleinen Gruppe nur. Also da waren nicht 1000 Brüder da um ihn herum. Ne? Also er ist schon wirklich sagen, hat seine Bauchlandung gemacht. Und jetzt wollte ich unbedingt noch von den USA reden. Wir sind ja eine US-amerikanische Gemeinschaft. Ich bin 1997 das erste Mal rübergegangen, dann 1999 für immer. Und wir haben ja manchmal falsche Vorstellungen von den USA. Wir denken ja, sonst sind alle so irgendwie McDonald's, Burger, Kauer. Also praktisch übergewichtige Leute und so. Ne? Und ein bisschen doof. Und es gibt ja diesen Witz, McDonald's ist amerikanische Kulturzentrum in jeder Stadt. Und aber ich habe eine andere Seite kennengelernt. Wirklich eine andere Seite. Ehrliche Christen, die Jesus besser kennenlernen wollen. Und ein großer Knackpunkt kam in den USA, das war 2002, als diese sechs Skandale ausbrachen und ganz viele Diözesen pleite gingen. Es ging ja um Milliarden von Dollar. Und jedenfalls war eigentlich eine katastrophale Lage. Viele haben sich gefragt, wird die US-amerikanische katholische Kirche überhaupt überleben. Das war so krass, die haben alles verkauft, was nicht niedernagelfest war, also das kann man sich bei uns gar nicht richtig vorstellen. Und dann hat er diesen, und was sie aber gemacht haben, das ging eben auch von den Leuten aus, sie haben gesagt, also wir machen jetzt mal einen Schnitt, wir müssen unbedingt neu anfangen. Es geht nicht so weiter, wir sind ja auch pleite und bevor wir neues Geld geben, in den Collectekorb, ne, wollen wir wissen, wie das hier weitergeht mit uns. Ne, so. Und sie haben den Bischöfen so auf die Finger geschaut, das war wirklich erstaunlich, sie haben wirklich das gefordert, dass aufgeräumt wird mit Unehrlichkeit, mit Undurchsichtigkeit, vor allen Dingen eben auch mit dem unmoralischen Leben der Priester und Ordensleute. Also es war wirklich wie so eine Demonstration, also so, ich mal sagen, der Laien, und sie haben gesagt, wir wollen eine authentische Kirche, wir wollen authentische Priester. Unbedingt die Ausbildung muss erneuert werden. So, und dann fing es auch an mit dieser ewigen Anbetung. Fast in jeder Pfarrei wurden kleine Kapellen gemacht, an der Seite von der Kirche, oder Taufkapellen, ein extra Schloss dran, eine große Scheibe, und dann konnte man Tag und Nacht mit so einem Code eben, den man dann bekommen hat, per SMS konnte man dort rein. So, und das ist bis heute so lebendig. Es gibt diese Bibelkurse, den Einjährigen und Zweijährigen. Und der hat fast jede Gemeinde gemacht. Unglaublich, können wir uns nicht vorstellen. EWTN ist bekannt. Die haben auch noch viele, viele Radiosender, die einfach nur Pfarrer angefangen haben oder Laien. Und sie haben eine vorbildliche Jugendarbeit. Also es ist nicht überall das Gleiche, aber in ganz vielen Gemeinden, sie haben gemerkt, wir müssen unbedingt was die Jugend, für die Jugend machen, müssen investieren. Und viele Priester sind ja auch älter und die sagen, okay, das ist nicht mehr mein Ding. Aber sie haben dann Jugendliche eingestellt, die wirklich auch ihren Glauben kannten und da haben die gesagt, okay, am Montag treffen wir uns und dann will ich wissen, was ihr macht und ich möchte, dass jeden Abend was läuft für die Jugendlichen. Und die jungen Leute, so Anfang 20, haben das organisiert. Und der Pfarrer hat sie bezahlt. Hat gesagt, bevor ihr irgendwie bei McDonald's arbeiten müsst und euch Geld verdienen, könnt ihr bei mir arbeiten. So für einen Herrgott. So, und das ist wirklich gefruchtet. Und jetzt ist es eben so, dass ganz viele Gemeinden lebendige Jugendgruppen haben. Ganze Stadien füllen. Das können wir uns gar nicht richtig vorstellen. Schwappt das auch nach England rüber. Da kann man nachgucken. Flame, das ist eine Jugendkonferenz. 15.000 Jugendliche kommen, ich glaube, in Birmingham zusammen und sie erleben einen ganz lebendigen Glauben. Wollen jetzt vielleicht erstmal Musik hören von einem Franziskaner, der in Innsbruck lebt, guter Freund von mir. Und das ist auch so eine franziskanische Sache, dass wir eben auch irgendwie up to date sein wollen müssen. Eben am Pulsschlag der Zeit. Wir müssen auch den Leuten mal, wie ich mal sagen, aufs Herz hören. Was drückt da? Und er hat ein ganz tolles Lied geschrieben.
Ja, der Text dieses Liedes zeigt schon unser Thema sehr tiefgreifend und weitgreifend. Der erste Schritt kommt nicht von mir, so hieß es unter anderem. Ich bin von dir zuerst geliebt. Das Thema der heutigen Spiritualitätssendung am Fest und Gedenktag von Franz von Assisi, geh und bau meine Kirche wieder auf, das ist das Thema. Und Pater Paulus Maria Tautz, er ist Franziskaner der Erneuerung, er führt uns durch diese Sendung weiter.
Ja, und wir haben bald gemerkt, in der Stadt New York, wo ja meine Gemeinschaft ansässig ist, dass wir unbedingt mit den Menschen arbeiten müssen. Es geht ja um die Menschen, es geht ja nicht um Gebäude und irgendwas anderes oder eine Idee, sondern wie können wir den Menschen vor Ort, vor unserer Nase quasi, wie können wir denn helfen? Und wir haben gemerkt, dass wir Musik machen müssen, ja, dass wir mit Film arbeiten müssen, mit Kunst, mit Theater. Wir machen zum Beispiel, spielen wir ein Krippenspiel, Auferstehungsspiel, Franziskusspiel. Und die Leute lieben das, ne? Die einfachen Leute lieben Theater, das ist interessant. Jazz, Hip-Hop, kommt alles aus Ghettos, diese Musik. Dann haben wir gemerkt, die Nächstenliebe, wir müssen unbedingt Freundschaften aufbauen, wir machen Hausbesuche, Familienarbeit. Die Familien, eigentlich der Packesel der Gesellschaft, die brauchen unbedingt unsere Hilfe. Oder dann Studentenarbeit. New York ist voller junger Erwachsener. Ja, wir müssen quasi was für die machen. Da gab es jetzt so ein Catholic Underground, das ist so ein Konzertabend für junge Erwachsene. Und bis 2000 Leute kommen da. Wir fangen an mit einer Holy Hour, einer Anbildungsstunde, aber es ist eben auch alles viel mit Musik. Und genau dort packt man die Leute eben quasi auch in dieser emotionalen Welt, wo sie gerade drin stecken, ja. Und das ist eine ganz wichtige Form der Erneuerung. Und ich bin froh, dass es auch jetzt ein bisschen rüberschwappt. Der Bruder Philipp, der das Lied geschrieben hat, ist einfach aus so einem Tausendsassa, sage ich immer gerne, der sich überall auskennt und der auch, wie sagen, nicht der Jüngste ist, aber eben ganz nah bei den jungen Leuten dran ist. Also in Hall, in der auch mit dem Gymnasium dort zusammenarbeitet. So, und Was ist die Erneuerung für uns? Also wir haben eben gemerkt, es geht eine Erneuerung von uns selbst. Wir müssen uns selbst erneuern, kirchlich, spirituell, aber seelisch und auch physisch. Ja, wir müssen auch fit bleiben. Wir als Menschen müssen uns auch erneuern. Es muss eine menschliche Sache werden. Und wir tragen den Habit quasi immer. Wir beten viel. Wir versuchen, die Armut zu leben. Die Neuevangelisation oder zum Beispiel auch die Gemeinschaft ist ganz wichtig. Wir kochen selbst. Wir machen viele Arbeiten selbst, auch Bauarbeiten, Reinigungsarbeiten. Und dann merken wir bald auch, was wir noch nicht wissen, dass wir uns gegenseitig brauchen, dass wir lernen müssen voneinander und dass uns das aber auch zusammenbringt, also dass die Gemeinschaft stärker wird. Also es gibt quasi vier Räder, auf denen wir uns bewegen: Gebet, Gemeinschaft, Arbeit, Apostolat. Also diese vier Dinge tun wir viel zusammen, damit wir eben auch wirklich als Brüder quasi auch wachsen und weiterkommen, menschlich auch weiterkommen. So, und dann eine ganz wichtige Sache ist die ehrfürchtige Liturgie. Also das ist auch in den USA irgendwie so ein wichtiges Baby, kann man sagen, die Liturgie. Also die sind ja fast ein bisschen militärisch, die Amerikaner, die lieben das ja so, obwohl sie sonst sehr locker sind, aber da sind sie ganz, ganz streng. Aber ich kann es auch verstehen, weil sie wollen eben auch, da müssen wir uns treffen. Das ist eine Beschneidung für uns alle, aber wenn die Liturgie gut gefeiert wird und richtig gefeiert wird, dann ist es auch eine sehr einheitsstiftende Sache. Ja, und die brauchen wir. Oder auch korrekte Bibelübersetzung. Da arbeiten die ganz angestrengt dran. Allen vorneweg Scott Hahn, der ja vor 30 Jahren in die katholische Kirche übergetreten ist als Methodist. Oder auch, was mich immer wieder beeindruckt, ist die Achtung vom Klerus. Also in den USA, die nennen ja jeden Priester Vater. Das müssten wir uns mal vorstellen. Wir würden jetzt jemanden, einen Priester, richtig mit Vater ansprechen und einen Vornamen. Ne? So, das ist also eine wichtige Sache für sie. Und für die sind auch die Priester auch jemand, der sein Leben hinlegt. Ja, für die Herde, der Mut hat, ja. So, und jetzt gibt es eine große Bewegung in den USA, die Erneuerung ganzer Pfarreien. Es gibt Pfarreien, die haben 90% Messteilnahme. Das können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Wir denken, das ist einfach Spinnerei. Das sind so ganz Extreme, Rechtsaußen oder sowas. Nee, das ist es nicht. Die haben jetzt mittlerweile solche Pfarreiteams, die auch von Pfarrei zu Pfarrei gehen und die quasi Pfarreien fit machen. Also, und das ist nicht nur, wie soll ich Ihnen sagen, mit Gebeten zu schütten, sondern eben auch strukturell. Wie kann jeder eingeladen werden? Wie kann jeder aufgefangen werden? Wie können wir neue Leute gewinnen? Also wie können wir Jesus besser kennenlernen? Wie schon gesagt, diese Bibelkurse, die es da gibt, die ein- und zweijährigen und dann ganz viele Glaubenskurse. Es gibt ganz viel Material. Ich bin fast ohnmächtig geworden in so einem Buchgeschäft. Da lachen mich so 5 Firmenkurse an. Und einer besser als der andere, ja. Also das ist einfach, haben wir noch nie gesehen. Wir haben den U-Card, ist super, aber stellen wir uns das vor, wir haben 5 verschiedene Angebote da. Ne? Da werden wirklich Leute erreicht und die arbeiten ganz viel mit Film. Und ich denke mir, das ist auch wirklich wichtig, dass wir die jungen Leute dort abholen, wo sie sind. Und ich glaube, in Europa ist das Problem, viele fragen mich auch, na, warum geht das bei uns nicht voran? Ne? Was ist denn unser Problem? Und ich sag mal ganz salopp, also wir glauben eher in Europa an Staat als an Gott. Der Staat hat sich so aufgebläht, ja, wenn wir ein Problemchen haben, dann gehen wir sofort zum Amt. Ne? Oder wenn wir irgendwie ein Wehwehchen haben, dann gehen wir sofort zum Arzt. Und das habe ich in den USA erlebt, die beten erstmal, ja. Sie haben nicht diese Superstrukturen, ja, aber sie gehen erstmal zu Gott und sie gehen zum Bruder, ja. Wir beten mal zusammen um meine Heilung oder um die Heilung meiner Ehe oder finanzielle Probleme oder dass ich einen Job finde und so weiter. Und sie haben eine Adresse, wo sie hingehen können. Und die Adresse ist im Himmel. Und das ist interessant. Jesus, die Antwort aller unserer Fragen. Und wir in Europa, in Deutschland extrem, wir glauben an Strukturen. Alles, Strukturen über alles. Ne? So, und das macht uns auch sehr, sehr steif. Ne? So. Und ich denke mir, Franziskus, der ist auch so ein Typ, der das gesprengt hat. Der wollte keine, bis zum Schluss keine Regel haben. Die Regel ist das Evangelium. Schaut auf Jesus. Und schaut auf mich, ja, der das versucht zu leben. So, und damit hat er ganz viel in Bewegung gebracht. Franziskus, diese Ikone Christi, der die wirklich die Erinnerung an Jesus lebendig hält. So, wir dürfen nicht nur Briefträger sein, sondern müssen selbst Brief Christi werden. Wir müssen selbst irgendwie eintauchen, uns irgendwie in das Risiko begeben, Christi jünger zu werden. So, und das heißt eben auch ganz nah bei Jesus zu sein. Das heißt eben jünger sein. Und wir halten oft den Sicherheitsabstand. Und wenn wir erstmal Jesus als Erlöser erkannt haben, dann wird das eine echte Autorität in unserem Leben. Herr, was sagst du dazu? Mach du die Entscheidung, gib mir ein Zeichen. Ich warte, bis du handelst. So, und das ist ganz, ganz wichtig. So, wir haben eine Initiative gestartet. Wir haben viele Initiativen, aber eine ist so ein Hoodie, das ist ein Pullover mit einer Kapuze, der eben auch so ein bisschen, naja, was Mönchiges hat. Haben wir eine große Aufschrift drauf gemacht. Rebuild my church, also erneuere meine Kirche. Und da eben quasi auch die Leute daran erinnern, ihr müsst euch erneuern. Und in der Kirche, nicht irgendwo. Ne? Kommt zu uns, kommt zum Herrn, lasst euch erneuern durch die Sakramente, ja, die immer wieder das Herz reinmachen. Und nur ein reines Herz kann Gott schauen. Franziskus konnte die Worte Jesu hören, weil er betete, wirklich betete. Und er hat das nicht nur eine 5-Minuten-Sache, sondern eben auch, wie ich schon gesagt, ein paar Jahre. So, und der Weg der Erneuerung kommt übers Gebet. Das Gebet ist einfach nicht was Stagnatives, sondern eben, es ist ja ein Gespräch mit Gott, ja, und er kann mit uns sprechen. Es ist eine Vereinigung auf einer Ebene des Geistes und der Seele. Und dann kann Gott ganz viel machen. Und wir gehen ja in Ghettos und da gibt es ganz viele Probleme. Und wir wissen manchmal nicht, wo wir ansetzen sollen. Was ist hier dran? Dann beten wir erstmal und wir merken auch, wenn die Leute anfangen mit beten, da verändert sich was. Da kommt der Stein ins Rollen. Und das versuchen wir, dass die Leute anfangen, selbst zu beten. Wir können für die beten und vor den Beten, ne, aber sie müssen selbst einsteigen und dann auf einmal kann Gott was bewegen in ihrer Seele. Und das ist auch wichtig in unserer Gesellschaft. Wo wird noch gebetet? Wir können es mal ein bisschen runter, ja, beleuchten. Also wir können froh sein mittlerweile, dass in Familien noch ein Tischgebet gebetet wird. Ja, mal ganz ehrlich. Und das kann nicht so bleiben. Wir müssen anfangen zu beten. Und da müssen wir vielleicht auch mit einem ganz einfachen Form beginnen. Vielleicht der Rosenkranz ist eine tolle Sache. Jugendliche lieben Rosenkranz, weil das sind so einfache Grundgebete, die sich wiederholen. Sie brauchen nichts erfinden, sie brauchen jetzt nicht irgendwie sich den Kopf zerbrechen, ihre Gefühle da outen, sondern eben sie können sich ganz einfach da reinfallen lassen, an so einer Schnur festhalten und in der Gemeinschaft beten. Und das haben wir gemerkt, das hat sich immer wieder bewahrheitet. Also Christsein ist vor allen Dingen Nachfolge. Wir folgen einer Person, einem Hirten, einem Meister nach. So, und ein guter Jünger, Nachfolger, der zeichnet sich durch Gehorsam aus, ne, oder? Der Gehorsam des Glaubens, hat Paulus schon gesagt. Und wer ist gehorsam? Ja, wer liebt? Ein Ehepaar, die gehorchen einander, weil sie einander lieben. Sonst wird das ja ein Knast. Ist es manchmal auch, wird zwar genommen, aber das ist dann ein eigener Fehler. Wirklich die Liebe erneuern und dann auf einmal ist man sich auch wieder einig auf ganz vielen Ebenen. Aha, so denkst du, so machen wir das so und wir fahren da in Urlaub hin, wo du willst. Also so, auf einmal klappen große Streitfragen wieder viel besser. So ein großer Insider, der hat mal gesagt, was ist die Krise der Franziskaner heutzutage? Und es ist ja offensichtlich, dass wir auch in dieser Krise stecken, vor allen Dingen der Großorden. Und er hat mal schon vor Jahren gesagt, der Verlust der Kindlichkeit. Die Franziskaner haben ihre Kindlichkeit, ihre Gotteskindschaft, kann man es schon sagen, verloren. Natürlich haben sie es nicht verloren durch die Beichte, durch die Taufe, aber das Vertrauen, die Freude, die Spontanität, ja. Warum sind Kinder so glücklich und so freudig? Weil sie die Rechnung nicht bezahlen müssen. Sie machen sich keine Pläne. Ja, so nächstes Jahr fahre ich da in Urlaub hin. Die machen nicht mal einen Plan für morgen manchmal. Ja, so, und das ist irgendwie, was ihnen eine Leichtigkeit verleiht. Natürlich ist das jetzt erstmal auch psychologisch gegeben, dass sie das gar nicht erstmal packen. Aber eben, das müssen wir wieder entdecken. Ah, wir lassen mal Gott machen, ja. Und unser Ordensgründer, wir haben ja eigentlich 8 Ordensgründer, aber der Hauptgründer, Vater Benedikt Kröschel, der letztes Jahr genau an dem Vorabend am Transitus gestorben ist. Wir haben den Transitus in der Bronx gefeiert und er stirbt einfach in der im Altenheim mit einem Mitbruder, der gerade Rosenkranz betet. Und der Mitbruder merkt das gar nicht, dass der Vater Benedikt gestorben ist. Also die Nachtschwester kommt rein und sagt, hey, der ist gestorben. Und da haben wir dann gleich nochmal einen Rosenkranz gebetet führen, Vater Benedikt. Jedenfalls haben wir eben gemerkt, dass wir in dieser Franziskusnähe Erneuerung finden, dass wir, also, Entschuldigung, der hat gesagt, der Vater Benedikt, wir machen keine Pläne mehr. Also wir haben auch so ein bisschen uns den Kopf zerkrübelt und zerbrochen. Wie geht's weiter? Was ist die Vision? Wo ist der 5-Jahr-Plan und so weiter, ne? Und er hat gesagt, wir machen keine Pläne mehr. Es ist wie eine Bergwanderung. Also wir haben hier und da einen Griff, aber den einen und den anderen suchen wir noch. So, und das ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Er hat auch gesagt, wir züchten hier keine Zinnsoldaten, sondern Blumen im Garten. Also die Leute, die Brüder müssen aufblühen können. Und das ist eine wichtige Erneuerung, denke ich mir, auch im Ordensleben, wo manchmal auch so ein bisschen über Seelen gelatscht wird. Ja, manchmal ist es Vergangenheit oft so gewesen. Wir haben hier ein Projekt, wir haben hier eine große Kirche, du musst das machen, egal ob das dir gefällt oder nicht, ob das kannst oder nicht. Und das ist eben auch eine Gefahr für das Ordensleben, dass es eben sehr, sehr kalt wird, unmenschlich, unlebendig. Ja, so. Es muss wieder jünger werden, es muss wieder spontaner werden, freudiger. Was ist ansteckender als die Freude? So, jetzt wollen wir noch ein Lied hören. Und das ist auch einer von einer Bekannten, die uns sehr viel in Irland geholfen hat, im Ghetto. Niemand hat sich dahin getraut und die Joyce ist dahin gekommen, wo wir auch noch sehr unbekannt waren und hat uns geholfen durch ihre Stimme, ihre Musik. Und sie hat ein wunderbares Lied gesungen und geschrieben, was auch wirklich wunderbar in unsere Zeit reinpasst.
Keep your eyes on the water. Don't ever let go. For all those who drink of this water, they never grow old.
So, wir haben jetzt dieses Thema behandelt. Baue meine Kirche wieder auf, der Auftrag Jesu an Franziskus. Und das war jetzt vor 800 Jahren. Mehr als 800 Jahren. Aber was ist unsere Aufgabe? Wo können wir hingehen und die Kirche wieder aufbauen? Den Leib Christi. Der Leib Christi ist eben auch in uns, aber ist auch Christus selbst. Haben wir Jesus vergessen? Wo können wir ihn wieder finden? Machen wir uns auf die Suche. So, und das ist der große Auftrag für uns alle, an uns alle, wirklich zu beten, hinzuhören und diesen Auftrag für uns zu entdecken. Wo kann ich hingehen und aufbauen? Und ich denke mir, wir reißen oft nieder durch unsere Kritik und vielleicht auch Zweifel, Traurigkeit, Verbitterung, Verwundung. Aber wir müssen auch aufbauen. Und das Lied hat gesungen oder gesagt, schau auf den Schöpfer, ja, schau auf Jesus. Der ist vielleicht jetzt in dem Boot und schläft. Aber, und das Schiff schaukelt, wie verrückt, ja. Aber er ist im Boot. Und wir brauchen nicht verzweifeln, wir brauchen keine Angst haben. Glaube nur. Und Jesus wacht dann auf und sagt, wie klein ist euer Glaube? Und dann beruhigt er den Sturm. Und dann nach und nach kapieren sie, das ist wirklich Gott. Jesus ist Gott, die Antwort auf alle unsere Fragen. Zu ihm können wir kommen. Und das ist, denke ich mir, auch die Erneuerungskraft der Kirche überall und zu jeder Zeit. Christus selbst. So, bei Jesus geht es immer um Jesus und er gibt sich selbst. Er hat nie was geschrieben. Vielleicht nur ein bisschen was in den Sand, was man nicht lesen konnte. Aber er hat praktisch sich selbst gegeben. Er ist selbst die Schrift, das Wort. Er ist selbst die Stimme, die ausgestreckte Hand, das Herz Gottes. Ja. Und da müssen wir zurück. Und deswegen ist die Anbetung, die eucharistische Anbetung so wichtig, das Gebet, immer wieder an die Quelle zurück. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Die ersten Worte des heiligen Paulus nach seiner Taufe. Also unglaublich. Und er fragt ihn sofort, gib mir einen Auftrag, gib mir einen Marschbefehl. Mach mein Leben fruchtbar. So, jetzt möchte ich Ihnen noch den Segen geben, dass unser Leben fruchtbar wird auf die Fürsprache des heiligen Franziskus, diese Erneuerungskraft in der katholischen Kirche, Papst Franziskus, der diesen Namen genommen hat und auch damit auch ein Programm seinem Pontifikat gegeben hat, die Kirche in Christus erneuern. Das ist wichtig, der einzige Weg. Und dazu segne euch und eure Familien, eure Freunde, Bekannten und Nachbarn, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Ja, ganz herzliches Dankeschön Ihnen, Pater Paulus Maria Tautz, Franziskaner der Erneuerung. Sie haben uns jetzt wirklich in dieser Stunde einen neuen Mut zugesprochen, neuen Schwung mit auf den Weg der Erneuerung, unserer persönlichen Erneuerung gegeben, uns aber auch für die Erneuerung der gesamten Kirche einzusetzen und uns neu auf den Weg zu machen. Vergelt's Gott und auch Ihnen ganz viel Segen und Kraft für Ihre Evangelisationsarbeit für den Herrn.
Vergelt's Gott, danke.
Wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören wollen über den heiligen Franziskus und die Erneuerung der Kirche, dann haben Sie die Möglichkeit, morgen früh um 5 Uhr in unserem Nachtprogramm oder Sie bestellen sich ab Montag ein CD-Mitschnitt bei unserem Radio Horeb CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08328 921 120. Sie können auch gerne unsere Homepage besuchen, www.horeb.org, und sich dort einen Podcast herunterladen und zeitunabhängig noch einmal die Sendung nachhören. Ihnen alles Gute, behüt Sie Gott, Ihre Claudia Silberhorn.